Ja, ihr Lieben, ich mag Tische. Ich muss es bekennen. Ich finde Tische super praktisch. Man kann eine Tasse Kaffee darauf abstellen oder irgendwie das, was man so mitgebracht hat. Einige von euch haben ja das Glück, an Tischen zu sitzen. Bei Fortbildungen oder im Vikariat, in der Pädagogik, ist es manchmal üblich, dass man so in Stuhlkreisen sitzt, mit so einer gestalteten Mitte. Das ist pädagogisch total wertvoll, ich finde es schrecklich. Ich weiß überhaupt nicht, wohin ich mit meiner Tasse Kaffee soll. Und wenn ich dann noch irgendwas anderes habe, dann sitze ich da und habe rechts vor meinem Stuhl die Tasse Kaffee, links meine Sachen. Ich habe gerne Tische. Und an einen Tisch gehören Tischgespräche. An einen Tisch gehört Gemeinschaft, Tischgemeinschaft. Also ein Tisch ist ein Ort der Beziehungen. Und an Tischen, wenn man so überlegt, finden auch wichtige Stationen des Tages statt. Also zum Beispiel, der Tag beginnt am Frühstückstisch. Also bei uns zu Hause sind mal mehr, mal weniger Leute da. Heute Morgen war ich der Einzige. Und mal mehr, mal weniger gesprächig und mal mehr, mal weniger wach. Aber der Gedanke, man startet nicht alleine in den Tag, sondern man startet irgendwie gemeinsam. Und überleg, was ist heute bei dir dran? Man spricht kurz und startet gemeinsam. Dann das Mittagessen, das ist auch ganz unterschiedlich, je nach Familiensituation und Beruf und so. Aber so der Gedanke, man kommt in der Mitte des Tages nochmal so zusammen und erzählt, wie war Mathe, wie war Sport, wie war der Morgen, die Beerdigung oder was auch immer. Und man erzählt kurz. Man trifft sich, um dann wieder weiterzugehen. Man stärkt sich gemeinsam. Und am Abend nochmal wieder. Auch das ist unterschiedlich. Die einen sind schon beim Sport und die anderen haben einen Termin hier und da. Aber man kommt nochmal zusammen und erzählt. Ein Tisch bedeutet geteiltes Leben. Dann gibt es besondere Tischmomente so im Laufe des Lebens. Allen voran vielleicht der Brauttisch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Brauttisch saß. Bei einer Hochzeitsfeier. So der besondere Tisch, wo die engste Familie sitzt. Und ich meine, es gibt so viele andere Tische bei Feiern, bei Feierlichkeiten. Bei unseren Taufen saßen wir an Tischen, bei Konfirmationen haben wir an Tischen gesessen. Ich hatte jetzt eine goldene Hochzeit in der letzten Woche. Da haben wir danach auch an Tischen gesessen. Bis hin, dem Beerdigungskaffee trinken. Sitzt man auch wieder an Tischen. Also irgendwie unser Leben wird geprägt von Tischen. Ein Ort der Beziehung. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem kleinen Büchlein Gemeinsames Leben, dass die Tischgemeinschaft wesentlich zum Tag des Christen dazugehört. Und er schreibt, die Tischgemeinschaft soll nicht sorgenvoll sein, sondern Grund zum Feiern. Er verweist auf diesen Bibelvers aus Prediger 9, iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut. Und Bonhoeffer schreibt dazu, wirklich ein bisschen herausfordernd, Gott mag unser unfestliches Wesen nicht leiden, dass das Brot mit Seufzen, mit wichtigtuerischer Geschäftigkeit oder gar mit Beschämung isst. Er ruft uns durch das tägliche Mahl zur Freude, zur Feier mitten am Werktag. Das ist doch ein toller Gedanke. Jedes Essen, jeder Tisch, wo wir mitten im Alltag zusammenkommen, ist im Grunde eine kleine Feier. Und ich meine, wer jetzt sagt, oh, wir haben heute aber Sorgen. Dietrich Bonhoeffer leitete ein Predigerseminar im Untergrund zur Zeit des Nationalsozialismus. Der hatte auch Sorgen. Und trotzdem sagt er, lasst doch jede Mahlzeit eine kleine Feier sein. Esst euer Brot mit Freuden. Gott will, dass wir uns freuen. Und dass Gott uns, dass wir uns erinnern daran, dass Gott uns versorgt, dass er großzügig ist. Deshalb gibt es manchmal ein Dankgebet vorm Essen. Und manchmal gibt es diesen Spruch, fröhlich sei das Mittagessen, guten Appetit. Also wer das noch nicht macht, führt das mal ein. Da kommt alleine nur deshalb schon Stimmung auf. Und man merkt, es geht um Freude. Das ist ein kleines Fest. Ich möchte mit euch 4 Tischszenen aus der Bibel anschauen, um so ein bisschen dem Tisch auf die Spur zu kommen. Erste Szene, der Tisch der Nähe Gottes. Wir gehen mal ganz zurück an den Anfang der Bibel, in die Bücher Mose. Und ganz am Anfang sagt Gott, baut ein Zelt, so eine Hütte, die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung. Das ist so für die Zeit der Wüstenwanderung, als Israel aus Ägypten auszog, auf dem Weg zum gelobten Land. Und Gott gibt eine ganz genaue Bauanleitung, wie bei IKEA, eine genaue Bauanleitung für dieses Ding. Und die Israeliten bauen das. Und das ist ein heiliger Ort, damit man sehen konnte, Gott ist da. Wir Menschen brauchen etwas, was wir sehen können. Und Gott wusste das und hat quasi deshalb so ein Zelt damals veranlasst. Gott ist da, mitten unter euch. Und in diese Hütte, da stand nicht viel, aber es stand dort ein Tisch. Du sollst einen Tisch aus Akazienholz machen, sagt Gott. Du sollst überziehen mit feinem Gold und einen goldenen Kranz ringsumher machen. Und da standen ein paar Sachen drauf. Vor allen Dingen stand da drauf 12 Brote. Du sollst auf den Tisch alle Zeit Schaubrote legen vor mein Angesicht. Also Schaubrote ist ein alter Name, ein Brot, an dem wir schauen können, dass Gott da ist, und so das Brot des Angesichtes, also Brot, das uns daran erinnert, Gott ist da und versorgt uns. Und an jedem Sabbat, jeder Woche, mussten da frische Brote hingelegt werden. Und da kann man sich also vorstellen, wie dann auf einmal der Duft von frisch gebackenem Brot durch diese Hütte hindurch schwebte. Und Gott signalisiert, ich bin da und meine Gegenwart ist wie der Duft von frisch gebackenem Brot. Das ist was Wunderbares. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Brot gebacken hat oder wenn ihr mal ganz frisches Brot vom Bäcker habt. Also der Duft von frisch gebackenem Brot, dem können die wenigsten widerstehen. Und das sollte diese Stiftshütte damals prägen. Und Gott sagt, bei mir, an meinem Tisch, weht der Duft von frisch gebackenem Brot. Meine Nähe ist da und sie gibt dir genug, sie sättigt dich. Also dieser erste Tisch, der Tisch der Nähe Gottes, symbolisiert die Gemeinschaft mit Gott. Wir können mit Gott Gemeinschaft haben. Gott möchte uns nahe kommen und er möchte uns sättigen. Das ist der erste Tisch, der Tisch der Nähe. Der zweite Tisch ist der Tisch in Schwierigkeiten. Wenn wir so ein bisschen vorspulen in der Bibel, kommen wir zu den Psalmen und zu einem ganz bekannten Tischvers, den viele vielleicht von euch auswendig können. Nämlich in Psalm 23 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn man ChatGPT fragt, mach dazu mal ein Bild, kommt das raus. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und man denkt, das ist aber komisch, ne? Wenn wir auf dieser Seite sind und eher so die Schäfchen sind, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und auf einmal die Wölfe kommen, dann ist, wieso Essen, wieso ein Tisch, das passt überhaupt nicht. Dann ist doch Krieg, wenn zwei Kriegsparteien aufeinander zugehen, dann isst man doch nicht. Sondern das passt überhaupt nicht. Und doch, glaube ich, ist es ein ganz spannender Gedanke, der hier deutlich wird. Denn Bedrohungen oder Angst rauben uns den Appetit. Kennt ihr alle. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mein Examen hatte, mein erstes theologisches Examen, da haben wir 9 mündliche Prüfungen an einem Tag. Und ich musste aus Tübingen hier anreisen, nach Bielefeld war das ja, und im Hotel übernachten, weil es ja so weit weg war und ich musste morgens auf der Matte stehen. Und als Student bin ich nur sehr, sehr selten im Hotel gewesen. Und im Hotel gibt es morgens immer ein Wahnsinnsfrühstück. Und da saß ich nun und hatte ein wunderbares Frühstück, wie ich das eigentlich nie habe. Aber ich hatte 9 Prüfungen vor mir an dem Tag und ich hatte überhaupt keinen Hunger. Das hat mich vielleicht geärgert. Aber so ist das, wenn man etwas Schlimmes vor sich hat, raubt einem das den Appetit. Wenn man einen Arzttermin vor sich hat, wo man sagt, oh, wie wird das werden? Ein schwieriges Gespräch oder eine schwierige Prüfung, hat man keinen Hunger. So, und das ist jetzt die Situation. Jetzt heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das meint, Gott schenkt in einer Bedrohungssituation dennoch so viel innere Ruhe, weil er da ist und er sagt, du brauchst keine Angst zu haben, dass ich was essen kann. Also Gott schenkt mir Appetit in einer Situation, in der ich eigentlich keinen Appetit hätte. Du bereitest vor mir einen Tisch, und ich meine, das kann man hier wirklich schön sehen, ne? bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, schenkest mir voll ein. Und diesen Gedanken gibt es immer wieder. Im Psalm 91 heißt es zum Beispiel, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Am Tisch Gottes bin ich sicher, auch wenn die Blitze einschlagen, auch wenn ich einen Streit vor mir habe, auch wenn ich Angst habe, auch wenn es wirklich schwierige Situationen sind, sondern ich kann sicher sein am Tisch des Herrn, auch wenn die Wölfe brüllen. Und das hat David erlebt. David konnte sich an diesen Tisch Gottes setzen, obwohl seine Feinde gegen ihn waren. Und dieser Tisch erinnert uns, der Tisch in Schwierigkeiten, dass Gott uns an seinem Tisch Ruhe und Schutz schenkt, egal was kommt, weil er größer ist als alles, was uns Angst macht. Der Tisch der Nähe Gottes, der Tisch in Schwierigkeiten, noch ein dritter Tisch. Der Tisch für die Verlorenen. Jetzt spulen wir vor und kommen im Neuen Testament an. Jesus ist immer wieder dafür kritisiert worden, dass er mit den falschen Leuten zu Tisch gegessen hat. Hier ein Bild von dem katholischen Maler Sieger Köder. Kennt vielleicht auch der eine oder andere. Jesus hat immer wieder mit komischen Leuten gegessen. Und Sieger Köder malt das hier quasi in die modernere Zeit hinein versetzt. Hier unten sieht man die Hände von Jesus und lauter merkwürdige Gestalten, die vielleicht erstmal ausgegrenzt werden, aus was weiß ich was für Gründen. Gemeinsames Essen war damals noch viel stärker ein Symbol, dass man Leben teilt als heute, dass man das Gegenüber annimmt und akzeptiert. Und wenn ich meinen Tisch mit jemandem teile, dann symbolisiere ich, ja, ich stehe zu dem anderen. Ich lasse den anderen Teil meines Lebens sein. Und dafür ist Jesus kritisiert worden. Gibt diesen Satz, warum ist eigentlich euer Meister, also Jesus, mit Zöllnern, das waren im Grunde Verräter, Vaterlandsverräter, die der Geldgier wegen mit den Römern gemeinsame Sachen gemacht haben, und Sündern, Menschen, die einfach falsch leben, die so leben, wie es nicht gut ist in den Augen der damaligen Obrigkeiten. Warum macht er das? Warum hat er Gemeinschaft mit Leuten, die nicht gut sind? Und ich bin mir sicher, dass Jesus auch heute mit den merkwürdigsten Gestalten essen würde. Ich meine, wir können ja mal alle so überlegen, mit wem fänden wir es nicht gut, wenn Jesus essen würde? Ich meine, beim AfD-Parteitag, ich bin mir sicher, wenn Jesus wäre da gewesen, der hätte mit den Leuten gegessen. Der wäre aber auch rausgegangen und hätte mit den Demonstranten gegessen. Jesus würde zu Palästinern gehen, Palästinensern, und dann würde er nach Israel gehen und mit Juden essen. Da könnt ihr mal überlegen, wo würdet ihr sagen, Jesus, mit denen kannst du nicht essen, geht nicht. Und ich glaube, Jesus würde auch heute Ärger dafür bekommen, weil er zu den Menschen geht, wo wir auch sagen würden, ey, das geht zu weit. Jesus hat eine Tischgeschichte erzählt und eine Geschichte von drei Stühlen an einem Tisch. Der Vater und seine zwei Söhne. Und einer der beiden Söhne steht auf und sagt, Papa, ich möchte keine Gemeinschaft mehr mit dir haben, ich gehe. Und dann haut er ab und erklärt seinen Vater und seine Familie für tot. Eine fürchterliche Ablehnung des Vaters. Und jeden Tag fällt der Blick des Vaters auf den leeren Stuhl am Tisch. Und er denkt an seinen Jungen. Und das ist auch so eine Situation, das kennen wir auch, dass Stühle leer bleiben. Auf einmal, ob das nun Kinder sind, die ausziehen, ob das wegen Streit ist, ob das wegen Tod ist, auf einmal ist der Stuhl leer. Und der Blick wandert immer wieder dahin und man denkt daran, wie die Person dort gesessen hat, aber jetzt nicht mehr da ist. So ein Tisch kann auch sehr schmerzlich sein. Und es ist ein spannender Gedanke, dass hier in der Geschichte Gott, der Vater soll ja Gott symbolisieren. Und Gott blickt auf diesen leeren Stuhl und hofft und leidet und liebt, bis irgendwann der verlorene Sohn wieder zurückkommt. Und es ist irgendwie so eine seltsame, auch traurige Wahrheit über den Tisch, dass der Tisch der Ort des sehnsüchtigen Leidens ist, sehnsüchtigen Wartens. Und auch Gott kann nicht mehr machen als warten, bis der Stuhl sich irgendwann wieder füllt. Und eines Tages kommt der Sohn nach Hause und der Vater ist überglücklich und er gibt ihm die beste Kleidung und einen Ring und das tollste Essen. Und was passiert dann? dann ist der andere Stuhl leer. Weil der ältere Sohn sagt, mit dem esse ich doch nicht zusammen, der hat es nicht verdient, hier zu sitzen. Ich komme nicht, das geht gar nicht. Und dann geht der Vater zu dem anderen Sohn und so endet ja die Geschichte, dass der Vater den älteren Sohn einlädt und sagt, komm wieder mit an unseren Tisch, komm, freu dich, denn er war tot und siehe, er ist lebendig. Das Herz des Vaters leidet unter jedem Stuhl, der leer bleibt. Und Jesus zeigt mit dieser Geschichte, dass es viele Stühle gibt und dass wir nicht entscheiden, wer darf am Tisch des Vaters sitzen oder wer nicht. Die Liebe des Vaters lädt ein, die Großzügigkeit Gottes wird deutlich. Das ist der Tisch der Großzügigkeit. Und wir sollen auch so großzügig sein. In der Bibel geht das dann weiter und sagt, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Jetzt seid ihr großzügig und zeigt diese Liebe des Vaters, zeigt das euren Menschen, euren Mitmenschen. Und zwar gerade denen gegenüber, die ihr eigentlich nicht einladen würdet. Vielleicht habt ihr ja ohne euer Wissen Engel beherbergt. Das ist eigentlich ein interessanter Anreiz. Ladet doch mal Leute ein und vielleicht waren es ja Engel. Ich meine, ihr könnt ja mal überlegen, wen ihr normalerweise nicht einladen würdet und die mal einladen. Vielleicht sind es hier Engel. Und das ist so der Gedanke, lasst uns die Großzügigkeit Gottes an unseren Tischen leben und weitergeben. Es ist genug Brot für alle da, duftendes Brot der Gegenwart Gottes. Die Großzügigkeit Gottes erleben. Und einen sicheren Ort erleben, wo der gute Hirte auf uns aufpasst, auch angesichts von Nöten und Ängsten und Sorgen. Der Tisch für die Verlorenen, der Tisch der Nähe Gottes, der Tisch in Schwierigkeiten und der Tisch für die Verlorenen. Und noch ein letzter Tisch, nämlich der Tisch der Hingabe. Vielleicht habt ihr schon dran gedacht, ein Tisch fehlt noch, nämlich der Tisch, an den sich Jesus setzte mit seinen Jüngern an dem Abend, bevor er hingerichtet wurde. Jesus hatte schon ganz oft mit Jüngern am Tisch gesessen, wobei genau genommen in Klammern, ob die wirklich an Tischen saßen, wissen wir gar nicht, vielleicht lagen die auch einfach nur zu Boden. Aber wir sagen das ja so, ne? Also wir stellen uns das jetzt mal so vor, ob das wirklich so gewesen ist. Wahrscheinlich lagen die eher. Aber jetzt war Jesus mit seinen 12 Jüngern versammelt und feierte das heilige Abendmahl mit ihnen. Eigentlich ja das Passafest. Der vertraute Kreis, es waren Brote da, genug für 12 duftende Brote und auch Wein. Und auf einmal bekommen Brot und Wein nochmal eine tiefere Bedeutung, denn Jesus sagt ja, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das ist mein Blut, mein Leben für dich. Auf einmal gibt Jesus nicht nur genug, sondern er gibt sich selbst. Auf einmal macht die Gegenwart Gottes nicht nur satt, sondern er schenkt sich uns selber. Und das ist ein unglaublicher Gedanke. Wenn Gott mich zu sich einlädt, dann bekomme ich nicht nur die Nähe Gottes geschenkt, sondern er schenkt sich aus Liebe mir selbst. Und ich bekomme sein Leben. Er nimmt meinen Tod, er nimmt meine Last und ich bekomme seinen Frieden geschenkt. Und das ist was, was wir heute auch noch können. Dieser Tisch reicht zu uns heute und wir können schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Wir verdienen es nicht, wir sind wie der verlorene Sohn, wir haben keinen Anspruch und wir können auch nicht darüber richten, wer sonst noch da alles sitzt, wie der ältere Sohn und sagen, das passt mir nicht, wenn der da ist, da bin ich da nicht. Sondern es geht um die Großzügigkeit Gottes. Es geht um Gnade und um Liebe, um Hingabe und Jesus ist Gastgeber und Speise zugleich. Und es ist noch ein Platz frei für uns, für dich. Komm an den Tisch des guten Hirten. Bevor wir unsere Tische öffnen können und Gastfreundschaft leben können für andere, müssen wir erstmal selber die Gastfreundschaft Gottes in Anspruch nehmen. An diesen Tisch, der durch die Zeit hindurch reicht, von der Stiftshütte mit den Schaubroten, über David, den Hirten, der selber dann am Tisch des guten Hirten Platz findet, bis zu Jesus hinein, in unsere Zeit und weiter bis in den Himmel hinein. An diesen Tisch der Gegenwart Gottes, wo wir Gottes Gegenwart und seine Fülle spüren können. wo wir Frieden erleben können, wo wir ja mitten in unseren Ängsten und in unseren Nöten Gott begegnen und zur Ruhe kommen können. Ich weiß nicht, was dich gerade bewegt, was deine Blitze oder was deine Wölfe gerade sind. Komm in die Gegenwart Gottes. Und es muss nicht immer ein Tisch sein, es kann ein Tisch sein, kann aber auch einfach nur ein Ort sein, wo ich Gott begegne, auf dem Spaziergang, im Gottesdienst, in der guten Stube, wo ich still werde, bete, Psalm 23 aufsage, die Augen schließe, einfach bei Gott bin. Und das wird mir zu einem Tisch, den Gott mir deckt mit Frieden und Freude und Dankbarkeit, wo ich Kraft bekomme für das, was ich tun soll. Und es kann sein, dass du ganz aktiv bist, kann sein, dass du bald auf Freizeiten fährst, kann sein, dass du viel mitarbeitest, aber dass du innerlich so getrieben bist von Unzufriedenheit und Sorge und Not. Komm an den Tisch und erlebe Gottes Frieden. Wieder neu. Christsein heißt, ich lerne im Alltag immer wieder an diesen Tisch der Gnade zu kommen. Und ich habe neulich noch gelesen, Billy Graham, das war ja ein großer amerikanischer Prediger, der wurde am Ende seines Lebens gefragt, was würdest du eigentlich anders machen, so im Rückblick? Und dann meinte er, wahrscheinlich würde ich weniger predigen, ja, ich würde weniger reisen und ich würde mehr einfach in der Nähe Gottes sein. Ich würde mehr Bibel lesen, ich würde mehr beten und ich würde Gott einfach öfter sagen, dass ich ihn liebe. Der Tisch ist etwas Besonderes. Der Tisch der Nähe, der Tisch in Schwierigkeiten, der Tisch für die Verlorenen und der Tisch der Hingabe, wo Jesus sich für uns gibt. Lasst uns diese Tische in unserem Alltag neu entdecken. Tische sind was Großartiges.